Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, Ewigkeitssonntag, so ist dieser Sonntag im Kirchenjahr bezeichnet, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, weil schon am nächsten Sonntag ein neues Kirchenjahr beginnt, mit dem ersten Advent. Wer hätte das gedacht, wie schnell die Zeit vergeht? Ich bin noch nicht in weihnachtlicher Stimmung. Aber es braucht diesen Sonntag wie heute, diesen Ewigkeitssonntag, um ein Stück innezuhalten, um sich klar zu werden, dass unser eigenes Leben begrenzt ist und dass auch diese Erde ein Ende haben wird, in der Gestalt, wie wir sie kennen. Die Welt um uns herum ändert sich ständig ganz rasant und hat auch ihre von Gott gesetzten Grenzen. Die Uhr dieser Welt tickt, die Endzeit hat begonnen und Gegenspieler des Glaubens und der Gemeinde treten auf. Das wird auch in dieser Textlesung aus dem 1. Johannesbrief deutlich. Es ist eine Zeit der Entscheidung. Es geht um nichts weniger als um Lüge oder Wahrheit, um Heil oder Unheil. Wer die Bibel liest und sich zum Beispiel auf den 1. Johannesbrief einlässt, merkt, hier passiert etwas, was uns nicht überraschen muss. Wer aufmerksam durchs Leben geht und beobachtet, was in der Welt geschieht, der ist nicht überrascht, wenn von der letzten Stunde die Rede ist. Der Begriff die letzte Stunde hier aus dem 1. Johannesbrief kommt nur zweimal im ganzen Neuen Testament vor. Und zwar nur hier und das in einem Vers. Nur zweimal. Die letzte Stunde. Also eine Signalwirkung geht davon aus, wenn das so betont hier am Anfang unseres Bibeltextes steht. Im Alten Testament ist viel von den letzten Tagen die Rede. Und auch im frühen Christentum wurde das übernommen. Auch in den Evangelien ist davon die Rede, die letzten Tage, die damit angebrochen haben, dass Jesus Christus als Gottes Sohn auf diese Welt gekommen ist. Aber hier, die letzte Stunde, meint etwas anderes. Sie ist nicht verbunden mit dem Auftreten und Wirken Jesu, sondern bezeichnet die aktuelle Situation für eine bestehende Gemeinde. Und damit wiederholt sie sich immer wieder im Laufe der Geschichte dieser Welt. Das heißt, auch heute ist die letzte Stunde. In der Basisbibel wird übersetzt der Widersacher von Christus. Im griechischen Text steht hier der Antichristus. Der Antichristus. Auch dieses Wort kommt nur in den Johannesbriefen vor. Man ist überrascht. Normalerweise denkt man, der Antichrist, der kommt da in der Offenbarung vor oder wird schon mal in den Evangelien erwähnt, als der, der so auftritt, als sei er Christus. Interessant ist aber, dass diese Formulierung Antichristus nur hier vorkommt im 1. Johannesbrief. Und auch im 2. Johannesbrief kommt es vor. Es meint jemanden, der sich gegen das Bekenntnis zu Christus wendet, der sein Gegenbekenntnis formuliert oder Dinge weglässt, die ganz wichtig sind, wenn man von Jesus redet. Also keine irgendwie mythologisch angstmachende Gestalt der Zukunft, sondern ganz reale Menschen in der Gegenwart. Die Antichristen im 1. Johannesbrief kommen übrigens nicht von außen, aus einer völlig fremden Welt und Gesellschaft, auf diese Welt und die Menschen zu, sondern, das heißt hier, die Widersacher kamen aus unserer Mitte, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Das heißt, Menschen, die durchaus etwas mit Jesus anfangen können, die vertraut sind mit christlicher Lehre und doch andere Akzente setzen. Dazu einige Beobachtungen aus der heutigen Zeit, gerade aus den letzten 3 Monaten. Es gibt Menschen, die ihre Gemeinschaft als Kirche bezeichnen, aber keine Kirche im christlichen Sinne sind, weil ein wesentliches Bekenntnis zum christlichen Glauben fehlt oder überarbeitet, verändert wird. Oder es gibt Menschen, die sich als Christen bezeichnen, aber denen ein Bekenntnis zu Christus fehlt, weil sie sagen, ich bin doch Christ, aber das Bekenntnis, ich folge eher der Tradition. Oder es gibt Menschen, die eine besondere Vorstellung vom Ticken der Weltuhr haben und sich selbst zum Beispiel als Nachfolger des Heiligen Geistes bezeichnen. In Korea geschieht das im Moment. Und damit wird biblische Lehre weit überboten. Und noch ein Beispiel. Es gibt Menschen, die in der Lage sind, ganz verschiedene religiöse Strömungen, christliche und nichtchristliche, so zu verbinden, dass sie daraus einen vermeintlich christlichen Glauben konstruieren, ohne aber, dass Christus die Wahrheit bleibt, der Weg und das Leben prägt. Da verändert sich etwas. Die Antichristen, von denen der 1. Johannesbrief spricht, sind nicht schreckliche Gestalten der Apokalypse, sondern ganz reale Menschen mit einer ganz realen, durchdachten Lehre, die sich ganz real gegen Christus wendet, indem sie zwar von Jesus und Gott redet, ihn aber nicht Herrn sein lässt. Menschen mit einem neuen Verständnis christlicher Wahrheiten, die den christlichen Glauben untergraben. Wie können wir eigentlich unterscheiden, was Wahrheit ist und Heil bringt? Wie können wir ein Verständnis christlicher Wahrheiten gewinnen, das der Heilige Geist ans Licht bringt? Wie können wir davon neue Lehren, die den christlichen Glauben untergraben, unterscheiden? Im 1. Johannesbrief ist das so formuliert: Ihr habt die Salbung empfangen, von dem der heilig ist, und dadurch seid ihr alle in den Besitz der Erkenntnis gekommen. Das heißt, eigentlich wisst ihr alle Bescheid. Man braucht ja eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Dennoch, bei aller Verunsicherung, Unsicherheit, darauf können wir uns verlassen. Gott selbst hat uns ausgerüstet, um Wahrheit von Lüge, Heil von Unheil zu unterscheiden. Gott selbst hat uns auf Jesus Christus fest gegründet, so würde Paulus das formulieren, als wir ihm unser Leben anvertraut haben. Wir haben eine gute Basis, wenn wir an Christus glauben und mit ihm unser Leben begonnen haben und führen. Und Gott hat uns seinen Heiligen Geist ins Herz gegeben. Das bitte nicht zu unterschätzen. Dieser Geist befähigt uns, dass wir uns zu Christus bekennen. Und er macht uns auch fähig zu unterscheiden, was Wahrheit, was Lüge ist. Mit diesen starken Begriffen auch zu arbeiten. Denn darum geht es in der Auseinandersetzung mit dem Antichristen in der letzten Stunde. Es geht um das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und die Salbung, von der hier die Rede ist im 1. Johannesbrief, sie lehrt uns, der Heilige Geist, Wahres von Falschem zu unterscheiden. Als Geist der Wahrheit, der uns Gottes Wahrheit vor Augen stellt. Die Wahrheit wird deutlich, besonders dann deutlich, wenn sie sich von der Lüge abhebt. Im 1. Johannesbrief ist das so formuliert mit einer Frage: Wer ist denn der Lügner? Doch wohl der, der abstreitet, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Widersacher von Christus oder Antichrist. Und mit dem Sohn lehnt er auch den Vater ab. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Und wer sich zum Sohn bekennt, der gehört auch zum Vater. Klingt sehr kompliziert. Und dennoch geht es darum. Es geht um die entscheidende Frage, wer Jesus Christus ist. Aber wer ist Jesus für dich und für mich? In der Diskussion im 1. Johannesbrief ist es eine sehr emotionale Frage, denn wer agiert schon gern mit Begriffen wie Wahrheit und Lüge? Da sind wir oft sehr vorsichtig. Manchmal ist es ja auch nicht politisch korrekt, jemanden als Lügner zu bezeichnen. Das kann ja eine Beleidigungsklage nach sich ziehen. Ich denke, dass im 1. Johannesbrief mancher beleidigt wird. Vielleicht auch zu Recht. Es geht um die entscheidende Frage, wer ist Jesus Christus? Fangen wir mal mit der Frage an, wer Jesus ist. Die Antichristen glauben ja durchaus an Jesus. Sie reden von ihm. Sie kommen ja aus einem christlichen Kontext, wie es hier beschrieben wird. Sie wissen, wer Jesus ist. Jesus ist ihnen wichtig. Jesus ist vielleicht ihr großes Vorbild. Ein guter Lehrer. Ein echter Religionsstifter. Ein Revolutionär, ein Wohltäter, ein Wundertäter. Das glauben viele Christen auch. Aber das glauben auch die Antichristen im 1. Johannesbrief. Worauf kommt es also an, wenn es um Wahrheit und Heil im Glauben an Jesus Christus geht? Mir fällt auf, die Antichristen streiten ab, dass Jesus der Christus ist. Es geht also darum, wer Jesus Christus ist, der Christus. Jetzt könnte man sagen, ist das denn so wichtig? Ist nicht Jesus und Jesus Christus das Gleiche? Ist das nicht eine Wortklauberei, eine Spielerei, ein philosophisches Experiment? Dennoch, Jesus Christus trägt ja die Bezeichnung Jesus Christus nicht zufällig oder beliebig. Denn am Christus, an diesem kleinen Wort, entscheidet sich etwas ganz Wichtiges. An Christus entscheidet sich, wer der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. An Christus entscheidet sich, was Tod und Auferstehung für uns bedeuten. An Christus entscheidet sich, was Vergebung und Versöhnung ist. Nur durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Heil und ewiges Leben. Er ist, das gehört auch dazu zum Christus, Gottes Sohn. Ihm zeigt Gott sein Gesicht und wird Mensch. Als Christus ist er aber mehr als ein Mensch. Denn wer stirbt schon für die Sünden anderer, um sie zu erlösen? Und wer steht schon von den Toten auf und schenkt ewiges Leben? Das kürzeste christliche Glaubensbekenntnis, was es überhaupt gibt, könnte man auf zwei Worte reduzieren. Jesus Christus. Jesus Christus. Paulus schreibt zum Beispiel, im Heiligen Geist ist es möglich, sich zu Christus zu bekennen, zu sagen, Herr ist Jesus Christus. Oder wenn ich an den Kämmerer aus Äthiopien denke, der sich taufen lässt und vor der Frage steht, ist das für mich dran? Passt das jetzt, dass ich mich taufen lasse? Und er dann gefragt wird und er dann bekennt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Da ist alles sehr konzentriert zusammen. Jesus Christus, Christus, nicht zu unterschätzen und nicht nur eine Wortspielerei. Zumindest im ersten Johannesbrief wird das deutlich vor Augen gestellt. Aber es geht noch um eine zweite Frage, wenn es um Wahrheit und Lüge geht, um Heil und Unheil. Die Frage nach dem Sohn Gottes. Die Antichristen im ersten Johannesbrief glauben durchaus an Gott. Vielleicht beten sie sogar zu Gott, nennen ihn beim Namen, führen ihn im Mund, sind vielleicht sogar gottesfürchtige, fromme Menschen. Dagegen weist der erste Johannesbrief darauf hin, Vater und Sohn gehören zusammen. Du kannst nicht von Gott reden, ohne von seinem Sohn zu sprechen. Du kannst nicht an Gott glauben, ohne an seinen Sohn zu glauben. Das Verhältnis von Vater und Sohn kommt hier extrem dicht zusammen. Es ist im Endeffekt der Basissatz in der Theologie bei Johannes. Das Verhältnis von Gott als Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Hier schlägt so das Herz des Glaubens, des Denkens und der Erkenntnis. Das ist so formuliert im Brief. Wer den Sohn ablehnt, kann auch nicht zum Vater gehören. Das heißt, wer sagt, ich glaube an Gott, ich bete zu ihm, aber Jesus ist für mich nicht relevant, der kann nicht zum Vater gehören. Wer sich zum Sohn bekennt, gehört auch zum Vater. Der eine ist ohne den anderen nicht zu haben im christlichen Sinne. Im Glauben an den dreieinigen Gott bleibt alles sozusagen in der Familie. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist Vater. Zuerst natürlich in seinem Verhältnis zu seinem Sohn, Jesus Christus. Anders könnten wir aber Gott auch nicht Vater nennen. Und Jesus leitet uns ja an, wenn wir beten sollen. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Da eröffnet uns Jesus die Beziehung, in der er selber steht. Und Jesus spricht wiederum selbst von seinem Vater, der ihn liebt und ihn sendet, der Jesu Tun und Wirken bestätigt und dem Jesus alles in die Hand legt. Wer wirklich Gottes Kind ist, entscheidet sich am Glauben oder Unglauben an den Sohn. Und wie ist das? Wie zeigt sich Gott in seinem Sohn? Allein durch seine große Liebe. Wir gehen ja demnächst auf Weihnachten zu und erinnern uns daran, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Aus Liebe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist im Endeffekt die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Die sollt ihr im Inneren bewahren. Wenn ihr das bewahrt habt, was ihr von Anfang an gehört habt, könnt ihr gewiss sein, ihr werdet mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. So schreibt es der Schreiber des ersten Johannesbriefs. In der letzten Stunde, in der Auseinandersetzung mit den Antichristen und der falschen Lehre, kommt es darauf an. Wir müssen kennen und bekennen, an wen wir glauben. Und was wir von Anfang an gehört haben. Die Grundlagen unseres Glaubens. Aber wir bleiben, wenn wir als Christen leben, in unserem Alltag sind, nicht in einem kindischen oder kindlichen Glauben stecken. Glaube entwickelt sich auch. Der Anfang unseres Glaubens ist das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das Ziel unseres Glaubens ist, so heißt es im ersten Johannesbrief, das ewige Leben. Und das ist es, was Jesus Christus uns selbst versprochen hat, das ewige Leben. Dazwischen befinden wir uns auf dem Weg zum Ziel, wo wir erkennen, welche Stunde es geschlagen hat, die letzte Stunde. Wo wir wach und aufmerksam leben, jedoch ohne irgendwelche Angst, dass uns Dramatisches passieren könnte, sondern voller Freude und Mut, dass Gott mit uns ist und uns begleitet und unser Bekenntnis zu Christus gilt und Leben und Tod überdauert. Ausgerüstet mit der Salbung, wie es hier formuliert wird, mit dem Heiligen Geist, der uns Orientierung gibt, den Geist der Wahrheit, der wie ein innerer Lehrer fungiert. Denn die Salbung lehrt euch alles, heißt es. Was sie euch lehrt, ist Gottes Wahrheit und keine Lüge. Dadurch unterscheiden wir, was Wahrheit ist und Heil bringt oder was Lüge ist und Unheil bringt. Und darauf können wir uns verlassen. Der Ewigkeitssonntag erinnerte uns daran, dass die Uhr dieser Welt tickt und die Endzeit begonnen hat und Gegenspieler des Glaubens und der Gemeinde auftreten. Es ist eine Zeit der Entscheidung. Es geht um nichts weniger als um Lüge und Wahrheit, Unheil und Heil. Aber wie kommen wir gut durch diese Zeit angesichts der Ewigkeit? Im 1. Johannesbrief ist das so formuliert. Also Kinder, bleibt mit Gott verbunden. Dann können wir voller Zuversicht sein, wenn er erscheint. Und wir werden bei seinem Kommen nicht beschämt vor ihm zurückweichen müssen. Leben wir in Verbundenheit mit Gott, wenn wir an Jesus Christus glauben und uns zu Gott als Vater bekennen? Ja. Ist Jesus für uns der Christus? Ja, er ist es. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Hat uns Heil gebracht und die Liebe Gottes. Bewahren wir, was Gott uns durch sein Wort sagt? Ja, ich glaube, es lohnt sich, Bibel zu lesen. Dann können wir voller Zuversicht sein, wenn Christus erscheint. Der Ewigkeitssonntag ist damit eigentlich ein Datum der Hoffnung und Zuversicht. Am Ewigkeitssonntag kann man sich ja entscheiden. Lege ich die Hände in den Schoß, um meinen Glauben nicht zu gefährden? Das heißt, halte ich mich sehr zurück in der Öffentlichkeit und überhaupt, wie ich handle und lebe? Bleibe ich ruhig, bis Christus kommt? Wenn es hier ja heißt, wenn ihr wisst, dass Gott gerecht ist, erkennt ihr, jeder, der sich in seinem Handeln von der Gerechtigkeit leiten lässt, hat Gott zum Vater. Ich glaube, es kommt darauf an, einfach gelassen mit Christus zu leben. So wissen, Jesus Christus ist mein Herr. Und ich darf zu Gott, meinem Vater und seinem Vater beten. In diesem Zusammenhang zum Schluss Gerechtigkeit und Treue. Gott steht treu zu uns. Das macht uns sein Wort immer wieder klar. Durch Jesus Christus wird das deutlich, durch seinen Sohn. Darauf können wir uns im Leben und im Sterben, auch in kritischen Situationen, verlassen. Auch wenn unser Glaube in der letzten Stunde herausgefordert wird. Der Glaube gibt uns Kraft, im Sinne Gottes zu handeln und treu zu ihm zu stehen. Und wie ist es mit unserer Treue zu Gott? Unsere Treue zu Gott, unser Bekenntnis zu ihm, was wir auch in den Liedern und Gebeten zum Ausdruck bringen, das gibt uns Orientierung für jeden neuen Tag, für jede Stunde, auch für die letzte Stunde. Und die Treue Gottes zu uns und unsere Treue zu ihm, die wir als Glauben beschreiben können, die verbinden schließlich das, was Jesus uns selbst versprochen hat und münden in das ewige Leben. Amen.